Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Die Sicherheitslücken, über die wir bisher viel gesprochen haben, die hatten meist mit Software zu tun. Zum Beispiel mit einem Betriebssystem wie Windows. Die Sicherheitslücke, um die es jetzt geht, die hat aber was mit Hardware zu tun. Nämlich mit der Art und Weise, wie viele moderne Prozessoren arbeiten. Prozessoren, das sind die kleinen Rechenpakete, die in jedem Notebook, in jedem Handy, in jedem Tablet drinstecken und mittlerweile auch in ganz vielen anderen Geräten. Und entsprechend sind Milliarden von Geräten durch diese Lücke potenziell angreifbar. Dieses Schreckensszenario, das zieht seit einigen Wochen durch die Medien, eben seitdem diese Sicherheitslücke entdeckt wurde. Und entdeckt hat sie ein internationales Forscherteam. Mit dabei waren auch Forscher der TU Graz. Und Daniel Gruß ist einer von ihnen und mein Gast heute Morgen. Moin Daniel.
Guten Morgen.
Die größte Sicherheitslücke aller Zeiten, wir sind alle davon betroffen. Ich habe es gerade schon gesagt, nach eurer Entdeckung, das waren so Überschriften, die man lesen konnte, ist ziemlich abgegangen in den Medien. Was sagst du jetzt so als IT-Sicherheitsexperte dazu? War der Wirbel gerechtfertigt, weil es eben sowas in der Qualität bisher noch nicht gegeben hat?
Ich denke schon. Das Problem, was wir hier haben, ist wie gesagt in der Hardware. Und wenn wir da ein Problem haben, dann lässt sich das nicht so leicht beheben wie in der Software. Bei der Software können wir ohne weiteres ein Sicherheitsupdate einspielen und das Problem beheben. Wenn wir das ganze Problem aber in der Hardware haben, die können wir nicht so leicht updaten. Das geht in manchen Fällen, dass man um das Problem drumherum arbeiten kann, aber es geht nicht in allen Fällen.
Das zeigt ja auch so ein Stück weit, wie abhängig wir mittlerweile von Technik sind und ich sag mal, wie hilflos, wenn dann mal sowas in der Richtung passiert. Ich meine, du hast es ja gerade gesagt, das mit den Updates ist bei einer Hardware schwierig und man kann halt im Zweifel nur auf ein Software-Update hoffen als User, dass dann zumindest um die Sicherheitslücke, wie du es gerade beschrieben hast, drumherum arbeitet. Mehr kann ich ja eigentlich gar nicht machen, ne?
Mhm, ja. Das, was wir bei dem Problem hier jetzt auch haben, bei Meltdown und Spectre, ist auch, dass es wirklich so viele Nutzer betrifft. Im Gegensatz zu einer Sicherheitslücke, wenn wir zurückdenken an Heartbleed, da war relativ klar, wen das betrifft.
Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was war das noch gleich?
Das war eine Sicherheitslücke, bei der bei Webservern Daten ausgelesen werden konnten, obwohl die nicht zugreifbar sein sollten, indem man einen Softwarefehler ausgenutzt hat. Und da wurden zum Beispiel dann die privaten Schlüssel vom Server hergegeben. Aber da war relativ klar, dass natürlich sehr, sehr viele Menschen betroffen sind, direkt oder indirekt, weil sie Server nutzen, die davon betroffen sind. Aber bei Meltdown und Spectre ist das nochmal eine ganz andere Dimension, weil jeder unmittelbar betroffen ist, weil jeder ein Handy hat, ein Laptop hat, wo diese Vulnerability existiert.
Mhm. Jetzt wurde in den vergangenen Wochen schon viel über die Lücke geredet, vor allem auch über die Folgen. Lass uns doch nochmal versuchen zu erklären, was ihr da genau gefunden habt. Ich habe eben gesagt, sie hat was damit zu tun, wie moderne Prozessoren arbeiten. Kann man das so sagen oder wie erklärst du das den Leuten, die nicht Informatik studiert haben?
Ja, grundsätzlich hängt es damit zusammen, wie man Prozessoren schneller macht. Und das kann man sich, ich vergleiche das immer sehr gerne mit Kochen, weil beim Kochen bin ich nicht so geschickt. Da passiert mir das immer, dass ich das Rezept irgendwie durchlese und ganz am Ende vom Rezept merke ich, da steht als letzter Schritt, jetzt mit gekochtem Reis servieren. Mhm. Und der Reis ist natürlich noch in der Schublade und noch überhaupt nicht gekocht und die Gäste sind aber schon da und irgendwie verzögert sich alles. Und der Prozessor hat im Wesentlichen genau das gleiche Problem, wenn der Prozessor irgendwelche Befehle abarbeitet. Das sieht genauso aus wie ein Kochrezept für den Prozessor. Aber der geht natürlich dann gleich hin und schaut, welche Schritte sollte ich schon mal vorziehen und gleich parallel beginnen? Weil natürlich ist es jetzt kein Problem, den Reis parallel zu kochen. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Und genauso kann der Prozessor heutzutage ganz viele Sachen parallel machen. Und dadurch entsteht das wesentliche Problem dann. Weil gleichzeitig wird der Prozessor jetzt auf geheime Daten zugreifen und gleichzeitig überprüfen, ob er das überhaupt darf. Mhm. Das Problem ist jetzt aber, er hat schon auf die geheimen Daten zugegriffen, bevor er überhaupt überprüft hat, also quasi gleichzeitig, aber es überlappt sich so, dass es dann effektiv die Daten effektiv ausgelesen werden, bevor die Überprüfung geschehen ist.
Das heißt, er hat auf die Daten im Zweifel schon zugegriffen und merkt in derselben Sekunde, also es ist wahrscheinlich deutlich weniger als eine Sekunde, ich durfte das eigentlich gar nicht oder und dann ist zu spät so.
Genau, also wir reden da im Bereich über einen Bereich von vielleicht ja, vielleicht wenigen 100 Nanosekunden, um die es da geht, dass der Prozessor das zu spät bemerkt, dass er das nicht durfte. Hm. Und was ich als Angreifer jetzt machen kann, ist, ich nehme die geheimen Daten und verwende diese Daten jetzt so, dass ich den Seiteneffekt von der Berechnung, die ich dann auf diesen geheimen Daten mache, dass ich den im Anschluss dann beobachten kann. Das heißt, der Prozessor merkt ohnehin, er darf das nicht, er muss da aufhören, aber der Seiteneffekt von dem, was ich dann weitergemacht habe mit den Daten, den kann ich beobachten und daraus kann ich dann natürlich zurückrechnen, was das Geheimnis war.
Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das schon eine dieser beiden Methoden ist, die du gerade genannt hast.
Das war jetzt Meltdown, ja.
Das war Meltdown, okay. Weil ihr habt Meltdown und Spectre quasi entwickelt. Das sind zwei Methoden, mit denen man diese Lücke ausnutzen kann. Dein Kollege Moritz Lipp hat die beiden Lücken mal versucht zu charakterisieren in einem Interview. Er schreibt, wenn Meltdown der Taschendieb ist, ist Spectre ein Mentalist, ein Hypnotiseur. Der Dieb klaut die Daten direkt, während der Hypnotiseur sein Opfer dazu bringt, seine Informationen selbst herzugeben. Wir haben jetzt über den Dieb gesprochen, ja? Oder was genau meint er damit?
Das war genau dieser Effekt. Durch die Parallelität wird das Ganze so schnell und dieser Taschendieb, der kann dann so schnell zugreifen, dass er die Daten einfach schon mitnimmt.
Mhm. Wie funktioniert dann Spectre, die Hypnotiseur-Methode?
Naja, da schaut es ein bisschen anders aus, weil hier geht es mir jetzt gar nicht um Daten, auf die ich nicht zugreifen kann, sondern ich möchte an Daten herankommen, die gar nicht in irgendeinem Bezug zu mir stehen, die in einer anderen Applikation sind zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich einen Passwort-Safe habe oder einen Browser, wo ich meine Passwörter eingespeichert habe und ich habe gleichzeitig eine andere App am Laufen, die diesen Spectre-Angriff ausführen möchte. Mhm. Dann ist es so, dass diese Angriffsapplikation natürlich nicht auf die Passwörter im Browser zugreifen kann. Natürlich nicht. Das Problem, was wir jetzt aber haben, ist, dass der Prozessor wieder viele Sachen optimieren muss. Zum Beispiel in dieser Situation, die wir bei Spectre ausnutzen, da ist es so, dass der Prozessor spekuliert, ob bestimmte Operationen durchgeführt werden oder nicht. Mhm. Wir haben da im Programm üblicherweise Verzweigungen und dann geht es entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und da lernt der Prozessor, ähnlich wie man das selber auch machen würde, beim Wandern zum Beispiel, wenn ich bei einer Weggabelung nicht mehr weiter weiß, dann überlege ich natürlich, wie war das letzte Mal, als ich hier war? Kann ich mich noch dran erinnern? Und versuche mal den gleichen Weg. Und vielleicht war das falsch, dann muss ich wieder ein paar hundert Meter zurückgehen, sobald mir das auffällt, dass das falsch war. Aber wenn ich recht hatte, dann habe ich mir ein paar Minuten gespart. Genau das Gleiche macht der Prozessor jetzt auch wieder, weil der Prozessor auch schon vorausschauend Sachen ausführen möchte, um Zeit zu sparen. Und das sind eben ganz wesentliche Bestandteile von modernen Prozessoren, um Zeit zu sparen. Jetzt ist es bei Spectre aber so, dass wir hier den Prozessor dazu bringen, dass er eine Weggabelung nimmt, wo er freiwillig seine Geheimnisse an uns überträgt. Mhm. Und später merkt der Prozessor dann, diese Weggabelung hätte ich gar nicht gehen sollen. Und wie wir das machen, das ist auch ähnlich wieder wie beim Wandern. Wir lassen den Prozessor zuerst ganz oft den Weg wandern, den wir verwenden wollen, der uns die Daten überträgt, aber mit Daten, wo das völlig zulässig ist, die nicht geheim sind. Mhm. Und dann wiederholen wir das Ganze einmal mit Daten, die geheim sind. Und dann natürlich spekuliert der Prozessor, dann wird schon gleich sein wie beim letzten Mal und geht den Weg lang.
Extrem geschickt. Und wie ihr überhaupt darauf gestoßen seid, auf die Lücke, sodass es euch möglich war, diese beiden Verfahren, also Spectre und Meltdown, zu entwickeln, darüber reden wir gleich hier in Dein Sonntag zusammen mit Daniel Gruß. Er ist IT-Experte an der TU Graz und hat diese riesige Lücke in Prozessoren entdeckt, über die wir gerade geredet haben. Ihr hört Dein Sonntag und zu Gast heute Morgen ist Daniel Gruß. Er ist IT-Sicherheitsexperte an der TU in Graz und ist einer der Leute, die die bisher größte Sicherheitslücke überhaupt entdeckt haben. Sie betrifft so gut wie alle modernen Prozessoren. Diese Sicherheitslücke, die kann man ausnutzen mit zwei Verfahren, an denen hat Daniel auch mitentwickelt. Meltdown und Spectre, haben wir eben schon drüber geredet, wie es grob funktioniert. Aber wie seid ihr überhaupt auf diese Sicherheitslücke gestoßen? Weil die müsst ihr ja erst entdeckt haben, bevor ihr diese beiden Verfahren entwickeln konntet.
Grundsätzlich arbeiten wir schon an ganz ähnlichen Angriffen seit einigen Jahren. Ich persönlich habe 2015 oder Ende 2014 habe ich damit angefangen. Anfang 2015 haben wir dann auch ein erstes Ergebnis gehabt, wo wir gezeigt haben, dass man sehr genau beobachten kann, was ein anderes Programm macht, Das war aber noch nicht so in dieser Dimension wie Meltdown und Spectre, sondern erstmal nur darauf bezogen, wo in der Programmausführung das Programm gerade ist. Das heißt, man konnte genau beobachten, wo in etwa das Programm sich bewegt, aber nicht genau mit welchen Daten es arbeitet. Das haben wir dann auch genutzt, um genau mitzutracken, wann der Nutzer eine Taste drückt auf dem System. Mhm. Und das konnten wir auf wenige Nanosekunden genau feststellen, wann der Nutzer eine Taste drückt. Und vielleicht kennt man diese Swift-Key-Apps oder diese Swipe-Apps, wo man am Handy eingibt. Die kriegen ja auch gar nicht so viele Input-Daten. Da ist auch der zeitliche Aspekt, wie lange brauche ich von Taste A zu Taste B, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, der für die Wortvorhersagen hilft. Mhm. Und natürlich können wir jetzt, wenn wir nur diese Timings haben, können wir natürlich auch schon versuchen, Wortvorhersagen zu treffen. Das war schon mal ein erster Angriff, mit dem wir versuchen konnten, Nutzerdaten auszulesen, Benutzereingaben auszulesen, was natürlich auch schon sehr gefährlich ist.
Als ihr dann die beiden anderen Methoden, also Spectre und Meltdown, entwickeln konntet, also als ihr das hinbekommen habt, war euch dann sofort bewusst, dass das eine viel größere Nummer ist?
Ja, tatsächlich war es so, dass der Jan Horn von Google Project Zero, der hat die schon im Juni entdeckt und an Intel berichtet. Er hat sie sogar vor Juni schon entdeckt und dann eben am 1. Juni an Intel berichtet und auch an andere Hersteller. Und die haben dann natürlich nach Lösungen gesucht, um diese Sicherheitslücke zu beheben. Mhm. Und eine Lösung, auf die sie gekommen sind, war der sogenannte Kaiser-Patch, den wir zufälligerweise vorher schon entworfen hatten, mit dem wo wir gesagt haben, der würde Betriebssysteme sicherer machen gegen verschiedene Angriffe. Und für uns war es jetzt natürlich ein Glücksfall, dass Meltdown auch dadurch verhindert wird, durch diesen Kaiser-Patch. Mhm. Und dann gab es relativ viel Aktivität rund um diesen Patch und das war für uns natürlich ein bisschen verdächtig irgendwie, weil warum würde jetzt jemand sich für diesen Patch interessieren? Der hat einen gewissen Performance-Overhead.
Und also macht den Rechner ein bisschen langsamer quasi, ne?
Genau, der macht den Rechner langsamer und das ist normalerweise nichts, was die Betriebssystemhersteller einfach so in Kauf nehmen, wenn es da nicht wirklich eine gravierende Lücke gibt.
Aha.
Und dadurch sind wir dann darauf aufmerksam geworden, dass es da irgendwas Grobes geben muss und haben das dann genauer angeschaut, gegen was könnte Kaiser schützen, was wir noch nicht kennen. Und dann haben wir auch sehr, sehr schnell innerhalb von einem Tag beide Lücken gefunden. Und dann haben wir das auch an Intel gemeldet und Intel hat dann eben auch bestätigt, ja, das hat schon vorher jemand anders berichtet, aber wir haben wieder Aspekte reingebracht, die sie noch nicht hatten. Und dann haben die uns mit den anderen Forschern in Kontakt gebracht und das war sehr schön, weil jetzt haben wir da ein großes Team, was gemeinsam an den Angriffen gearbeitet hat.
Das heißt, Intel wusste im Prinzip schon grob Bescheid. Wie habt ihr euch mit Intel dann auseinandergesetzt? Also schreibt man denen einfach eine Mail und sagt, hey, wir haben hier eine böse Sicherheitslücke entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Also nehmen die einen dann auch sofort ernst oder wart ihr eh in Kontakt?
Ja, genau. Also man schreibt denen eine E-Mail. Die haben dafür E-Mail-Adressen eingerichtet, wo man sicher E-Mails hinschicken kann, verschlüsselte E-Mails. Und die kommen dann auch bei den richtigen Leuten an. Und dann wird eben geschaut, was wird da berichtet. Und nach 10 Tagen hat Intel sich dann auch bei uns gemeldet und bestätigt, ja, das ist ein Problem.
10 Tage ist ja schon eine lange Zeit. Was glaubst du, was die in der Zwischenzeit gemacht haben?
Naja, ich denke, die werden sich mal angeschaut haben, was wir da überhaupt berichtet haben. Das ist ja auch nicht so ohne. Die ganzen Angriffe, die wir beschreiben, das sind ja relativ komplexe Angriffe, wenn man sie verstehen möchte. Und Intel möchte natürlich dann erstmal schauen, ist das überhaupt was Echtes, ein echter Angriff oder ist das was Hypothetisches? Und natürlich brauchen die dann eine gewisse Zeit, bis sie sich das angeschaut haben. Gerade auch jetzt in dieser Phase, wo sie eh schon sehr beschäftigt damit sind, die Sicherheitsprobleme zu beheben, dann dieser zusätzliche Workload noch von weiteren Reports über genau diese gleiche Sicherheitslücke, da kann ich schon nachvollziehen, dass das 10 Tage dauert, bis man da mit einer umfassenden Antwort bereitsteht.
Jetzt hast du gesagt, was du ganz gut fandst, ist, dass sie euch dann gleich mit internationalen Forschern vernetzt haben und ihr jetzt quasi so ein internationales Team seid, was ja die Lücke kennt und die Methoden kennt, mit der man sie ausnutzen kann und vermutlich auch an Lösungen arbeitet. Also generell, ich meine, es ist ja nicht nur Intel betroffen. Hast du das Gefühl, die Chiphersteller sind gut umgegangen mit dieser Erkenntnis, dass es diese doch ja sehr gravierende Lücke gibt in vielen, vielen Prozessoren?
Grundsätzlich warnen wir die Chiphersteller schon seit mehreren Jahren, eben schon seit 2015 und auch davor wurden die Chiphersteller schon vor diesen Problemen gewarnt, dass es gravierende Sicherheitsprobleme hier gibt, nicht in der Dimension, wie wir das jetzt mit Meltdown und Spectre gesehen haben, aber durchaus in diese Richtung gehend. Und da haben die Chiphersteller meistens gesagt, das ist einfach nicht unsere Vorstellung, gegen was wir schützen müssen. Das ist nicht Teil von unserem Security-Modell. Mhm. Und dass jetzt das Ganze so eskaliert ist, das ist natürlich dann auch dem zu schulden, dass das Ganze in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde. Auf der anderen Seite würde ich im konkreten Fall aber jetzt nicht sagen, dass irgendein Hersteller da jetzt besonders schlecht reagiert hätte. Die Hersteller waren hier mit einer Situation konfrontiert, wo sie noch nie waren, nämlich dass eine Sicherheitslücke sämtliche Hersteller betrifft in der Industrie und im Wesentlichen das Problem darin besteht, wie Prozessoren ganz grundlegend designt sind heutzutage, eben durch diese hohe Parallelität.
Sagt IT-Sicherheitsexperte Daniel Gruß. Er ist einer der Forscher, die eine Lücke entdeckt haben, die eigentlich alle modernen Prozessoren betrifft. Ihr hört Dein Sonntag. Meltdown und Spectre, das sind zwei Methoden, mit denen man eine Sicherheitslücke ausnutzen kann, die eigentlich in allen modernen Prozessoren drin steckt. Gefunden und entwickelt hat die beiden Methoden unter anderem der IT-Sicherheitsexperte Daniel Gruß und er ist mein Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag. Daniel, kann man eigentlich sagen, ob diese Sicherheitslücken schon ausgenutzt worden sind? Kann man das irgendwie nachvollziehen?
Das ist äußerst schwierig zu sagen, weil man weiß nicht, ob die Sicherheitslücke ausgenutzt wurde im Nachhinein auf einem System. Mhm. Die Sicherheitslücke hinterlässt grundsätzlich mal keine Spuren. Das heißt, wenn Daten gestohlen wurden mit dieser Sicherheitslücke, dann kann ich das im Nachhinein gar nicht nachvollziehen. Gerade wenn man jetzt bedenkt, dass so viele Teams das ungefähr zeitgleich gefunden haben, dann stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht vorher schon jemand gefunden haben könnte und ausgenutzt haben könnte. Aber das ist natürlich sehr spekulativ. Da kann man keine seriöse Antwort drauf geben.
Welche Rolle spielt eigentlich das Thema Öffentlichkeit, wenn man so eine Sicherheitslücke entdeckt oder wenn man so zwei Methoden entdeckt, die Sicherheitslücken in dem Maße ausnutzen können, wie ihr das getan habt und die vielleicht bis dahin unbekannt gewesen sind? Bringt man da nicht auch vielleicht Leute erst auf die Idee, so eine Lücke mit einer Methode auszunutzen, wenn man sie öffentlich macht?
Vor ein paar Jahren hatten wir die Situation, dass Autos leicht geöffnet werden konnten, weil die Fernbedienungen nicht hinreichend abgesichert waren. Mhm. Diese Fernbedienungen, damit konnte man einfach fremde Autos aufmachen. Und wenn ich jetzt hier hingehe und die Öffentlichkeit darüber informiere, dann weiß jeder, dass es sich darum kümmern muss, dass die Fernbedienung ausgetauscht wird. Man kann Druck auf die Hersteller aufbauen, dass es neue Fernbedienungen gibt. Das heißt, hier gibt es einen Hebel, mit dem man dafür sorgen kann, dass alles sicherer wird. Mhm. Würde man das Ganze jetzt nicht öffentlich machen, wären die Autos ja auch nicht sicherer geworden. Dann hätte weiterhin jeder in mein Auto einbrechen können. Es hätte nur niemand nachvollziehen können, wie er das gemacht hat.
Mhm. Was ist am Ende die Lösung, was ist überhaupt passiert jetzt in den letzten Wochen? Verfolgst du das, was dann auch so von verschiedenen Herstellern update-mäßig passiert?
Ja, wir sind die ganze Zeit nur noch damit beschäftigt, eben Meltdown und Spectre, Sachen rund um Meltdown und Spectre zu beobachten. Mhm. Ich denke, dass es Prozessoren geben wird, die von den Problemen nicht so stark betroffen sind, aber grundsätzlich fallen Meltdown und Spectre in eine Klasse von Problemen, eben diese Mikroarchitekturangriffe, wo es noch eine Vielzahl an weiteren Angriffen gibt und eine Vielzahl an Angriffsmöglichkeiten. Und wir haben viele Jahre auf einer Ebene verbracht mit Angriffen, die eine Ebene höher sind, die eben auf der Ebene der Caches sind. Das ist genau eine Ebene höher, als wir jetzt sind mit Meltdown und Spectre. Und dieser Schritt, einen Schritt nach unten, hat so gravierende Probleme aufgedeckt, dass die Frage natürlich sich stellt, ob da nicht noch weit mehr und weit gravierendere Probleme darunter liegen.
Und dann ist die Sache mit den Updates am Ende ja auch so ein Problem. Also wenn ihr jetzt weitere Methoden findet, um Lücken auszunutzen oder weitere Lücken findet, die man ausnutzen kann, dann kann man natürlich auch immer weiter updaten. Also solange es funktioniert, ist ja alles gut. Aber ich denke dann immer an so Sachen, wenn es jetzt immer mehr Prozessoren auch betrifft, wie, weiß ich nicht, in Richtung Smart Home zum Beispiel. Ich meine, Prozessoren sind ja wirklich mittlerweile überall drin, irgendwie in den Toastern, Kühlschränken, Lichtschaltern oder Autos, wo du eben das Autobeispiel hattest. Und dann wird es ja schon schwierig mit dem Updaten. Ich meine, wer updatet sein Auto mit frischer Software?
Auf jeden Fall. Gerade auch bei, also nicht nur bei Autos, auch bei Smartphones ist es ja so, dass ich nach wenigen Jahren schon keine Updates mehr für das Smartphone erhalte. Teilweise nach einem Jahr. Und dann, wenn ich dann von der Sicherheitslücke betroffen bin, dann ist das natürlich ein Problem. Aber das ist ein grundsätzliches Problem von der Industrie. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Hardware-Probleme. Wir haben genau die gleichen Probleme auch bei ganz regulären Softwarefehlern, gerade beim IoT, wenn wir an so kleine Geräte, an Smart Glühbirnen denken zum Beispiel, dann ist es durchaus so, dass wir davon ausgehen können, dass die nie Updates erhalten werden, nach einer kurzen Phase am Anfang vielleicht. Und das ist extrem kritisch, weil diese Geräte werden alle Sicherheitslücken haben. Und hier kann natürlich dann auch Stichwort Botnetze, da kann natürlich dann einiges passieren, dass böswillige Angreifer das Ganze ausnutzen, um Schaden anzurichten, der weit über das eigene Heim hinausgeht. Da gab es eine Veröffentlichung von der TU Wien und SBA Research aus Wien und die haben sich Probleme angeschaut mit IoT-Geräten, wenn ein Angreifer davon eine niedrige Millionenanzahl kontrolliert, dann wäre es damit wahrscheinlich möglich, bei ganzen Landstrichen die Energieversorgung auszuschalten, dadurch, dass man konzertiert diese Geräte auf einen Schlag alle anschaltet und auf einen Schlag alle wieder ausschaltet. Das sind Sachen, die das Stromnetz nicht aushält. Und solche Angriffe werden wir aber sehen, weil die Geräte alle nicht geupdatet werden und dadurch dann kontrollierbar sind.
Das ist schon mal ein ziemlich beeindruckendes Beispiel, was durch solche Lücken, wie ihr sie gefunden habt, alles passieren könnte in Zukunft. Reden wir gleich noch weiter drüber, über das, was da in Zukunft noch auf uns zukommen könnte und auch einfach die banale Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich mit meinen Technikgeräten um? Also wie sicher sind die eigentlich und was sollte ich mit den Dingern machen und was möglicherweise besser nicht? Besprechen wir gleich alles hier in Dein Sonntag in Deutschlandfunk Nova zusammen mit IT-Sicherheitsexperten Daniel Gruß, meinem Gast heute Morgen. Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Zu Gast heute Morgen IT-Sicherheitsexperte Daniel Gruß. Er ist einer der Forscher, die zwei Methoden entwickelt haben, mit denen man bei so ziemlich jedem modernen Prozessor an Daten rankommt, die er eigentlich nicht rausrücken sollte. Wenn du jetzt mit Rechnern arbeitest, Daniel, auf der Arbeit zum Beispiel, wo ihr ja bestimmt auch mit sensiblen Informationen umgeht oder so generell auch privat, wie sicher fühlst du dich dann noch? Also machst du noch Online-Banking? Lädst du noch Daten in Clouds? Oder hat sich jetzt dein Gefühl von Sicherheit im Netz verändert?
Naja, also grundsätzlich war es schon so, dass wir bei Meltdown und Spectre, dass wir da erstmal ein bisschen schockiert waren und so uns dachten, okay, bisher, da gab es schon gravierende Angriffe, die wir aufgedeckt haben, aber wir hatten immer so eine Idee, wie wir uns schützen können dagegen. Aber mit Meltdown und Spectre, wenn ich so eine Schadsoftware auf einem meiner Geräte habe, dann kann ich dagegen gar nichts tun. Ich sollte deshalb natürlich die Patches installieren, wenn sie funktionieren. Das ist jetzt ja auch so eine Sache, dass die Patches teilweise wieder zurückgerollt wurden, weil sie nicht funktioniert haben.
Und ja, wenn sie angeboten werden, ne?
Wenn sie angeboten werden. Ja, ich mache weiterhin Online-Banking, also grundsätzlich gehe ich nicht davon aus, dass die Angriffe jetzt mal unmittelbar ausgenutzt werden. Außerdem, das, was einen immer schützen sollte, ist, dass man keine fremde Software auf dem System installiert. Das ist mal das Allerwichtigste in der IT-Security. dass man keine Fremdsoftware auf dem eigenen System laufen lässt. Das ist natürlich mit Spectre relativ schwierig, weil das ist von JavaScript aus ausnutzbar. Damit ist das in jeder Webseite. Sollte man jetzt überall JavaScript deaktivieren? Ich weiß es nicht. Ich mache das persönlich nicht. Ich nutze auch weiterhin das Internet ganz normal mit JavaScript. Aber ja, natürlich setze ich mich damit einem gewissen Sicherheitsrisiko aus.
Jetzt ist das ja schon ein relativ großer Erfolg für euch. Hast du darauf hingearbeitet? Also war das irgendwie so ein Ding, was du immer schon machen wolltest? Also Informatik, war das immer auch dein Berufswunsch quasi?
Ja, also ich war in der Grundschule in Köln. Und da hatte ich schon durch meinen Vater einen alten Computer, den er ausrangiert hatte. Und für mich war immer klar, dass ich irgendwas mit Computern machen möchte, irgendwas mit Programmieren. Durch ein großes Interesse daran, wie Betriebssysteme funktionieren, bin ich dann eben in die Richtung der IT-Security auch gekommen.
Weil du beschäftigst dich da ja schon mit sehr, sehr grundsätzlichen Prozessen. Also du bist ja weit unterhalb von Programmiersprachen, weit unterhalb von den Sprachen, mit denen Prozessoren arbeiten. Also du bist ja wirklich ganz an den Basics im Prinzip dran. Also wenn man so möchte, wieder an dem, was man so ganz am Anfang auch im Informatikstudium grundsätzlich lernt. So, ne?
Ja, grundsätzlich ist es auch so, dass ich sehr viel mit Bachelorstudenten arbeite, die gerade erst ihre grundlegenden Lehrveranstaltungen absolviert haben und dann bei der Bachelorarbeit Angriffe implementieren, die in Richtung Meltdown oder Spectre gehen, eben um zu zeigen, dass man das wirklich machen kann. Das muss man natürlich immer wieder, wenn man behauptet, man hat einen Angriff gefunden, dann muss man auch irgendwie zeigen, dass er funktioniert.
Inwiefern hat sich dein Leben jetzt verändert, seitdem er die beiden Methoden entwickelt hat? Also vermutlich bist du jetzt mehr busy. Du hast eben gesagt, ihr beobachtet auf jeden Fall alles, was rund um die Lücke gerade auch passiert. Und es ist auch vermutlich nicht das erste Interview, was du gegeben hast. So, also wie sieht dein Leben jetzt aus oder ist das gar nicht so viel, was sich am Ende geändert hat?
Ja, im Moment kommen wir halt relativ wenig zu der Arbeit, die wir normalerweise machen würden. Also eben weitere Angriffe beschreiben und publizieren und sich überlegen, wie man sich dagegen schützen kann und auch das publizieren. Dann da kommen wir im Moment relativ wenig dazu. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine interessante Situation. Bei uns war es so, dass wir, als wir die Sicherheitslücke entdeckt haben, das war Anfang Dezember. Und als das Ganze dann Anfang Jänner online gegangen ist, da dachten wir auch so, okay, endlich ist der Stress vorbei. Und dann so die Überraschung, am nächsten Morgen wird man dann gleich schon am Handy wachgeklingelt von einem Journalisten. Dann haben wir dann auch festgestellt, okay, die nächsten Tage waren wir irgendwie zu dritt parallel alle am Telefonieren und sind dann die ganzen nächsten 7 Tage eigentlich überhaupt nicht mehr zu was anderem gekommen. Und wir hatten letzte Woche auch, hatten wir einen Vortrag in Tel Aviv, dann den nächsten Tag in München und dann hatte ich noch einen den nächsten Tag in Wien. Also
wow.
Man reist dann auch sehr viel und kommt dann relativ wenig dazu, neue Ergebnisse zu produzieren. Aber das legt sich jetzt langsam auch wieder. Das heißt, die letzten 2-3 Tage sind wir auch wieder was zum Arbeiten gekommen.
Du arbeitest an der TU Graz. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn dein Name oder auch die Namen deiner Kollegen jetzt so durch die Medien gejazzt wird, so auch in den letzten Wochen, dass da vielleicht auch mal jemand anders anklopft. Also gab es jetzt auch so Jobangebote, weiß nicht, vielleicht Intel sofort oder irgendwelche anderen Sachen aus der Wirtschaft, können die dich locken?
Grundsätzlich gab es diese Angebote schon, ja, und kommen sicher auch noch mehr Angebote rein. Grundsätzlich begeistert mich das Teaching an der Uni sehr. Ich unterrichte auch seit einigen Jahren in der Betriebssysteme-Lehrveranstaltung bei uns und die Studierenden scheinen das auch sehr positiv wahrzunehmen. Und es scheint einfach wunderbar zu funktionieren, weil die Studierenden, wir haben öfter Bachelorstudenten, die dann bei uns auf Top-Publikationen mit draufstehen, weil sie wichtige Ergebnisse dazu beigetragen haben. Das heißt, hier scheint das einfach von der Synergie hier zu klappen. Und das ist was ich eigentlich auch gerne weitermachen würde. Also ich würde am ehesten eine akademische Karriere anstreben. eher als eine in der Wirtschaft. Natürlich sind die Angebote dort verlockend, aber meine ursprüngliche Motivation, ein Doktoratstudium zu beginnen, war nicht, dass ich forschen wollte, sondern dass ich weiter unterrichten wollte.
Okay, verstanden. Wenn man jetzt so eine Sicherheitslücke findet oder Methoden entwickeln konnte, erfolgreich, wie man Sicherheitslücken ausnutzt, und man gibt das an Prozessorhersteller wie Intel weiter, der Milliarden von Prozessoren auf dem Markt hat, wird man eigentlich belohnt für?
Wir haben einen Bug Bounty bekommen dafür, dass wir das berichtet haben.
Von Bug Bounty ist tatsächlich der offizielle Begriff, ja?
Ja. Also das ist quasi ein Finderlohn dafür, dass man den Fehler gefunden hat.
$5,000. Oh,
$5,000. Das ist natürlich für Intel nicht so viel.
Ja, vor allem.
Insbesondere wenn man bedenkt, wie groß jetzt der wirtschaftliche Impact von diesen beiden Problemen ist. Aber natürlich ist das auch, es war ein nett, aber das ist auch nichts, weshalb man das Ganze machen will.
Der IT-Sicherheitsexperte Daniel Gruß ist zu Gast hier in Dein Sonntag. Er hat mit Meltdown und Spectre zwei Methoden gefunden, mit der man eine Sicherheitslücke ausnutzen kann, die in eigentlich allen modernen Prozessoren drin steckt. Und wir reden gleich darüber, was das in Zukunft noch bedeuten könnte, wenn solche Sicherheitslücken auftreten und wie wir uns darauf vorbereiten können. Im Großen, vielleicht in Richtung Regierungen, aber auch im Kleinen. Also, was können wir selber tun? Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag, und unser Gast heute Morgen ist IT-Sicherheitsexperte Daniel Gruß. Er hat zusammen mit anderen Forschern zwei Methoden entwickelt, mit denen man eine Sicherheitslücke ausnutzen kann, die eigentlich in allen modernen Prozessoren drin ist. Also eine ziemlich krasse Angelegenheit, weil wirklich Milliarden von Prozessoren und eigentlich wir alle von dieser Sicherheitslücke betroffen sind. Und das Einzige, was man machen kann, ist darauf hoffen, dass die Hersteller uns mit Updates versorgen, wenn das noch nicht passiert ist. Wie blickst du eigentlich so allgemein als Informatiker auf die Welt gerade, die ja durchaus immer mehr durchzogen ist mit Technik? Machst du dir da manchmal Sorgen, weil ja mehr Menschen mit Technik umgehen, die sie nicht richtig bedienen oder verstehen, die nicht das Standardpasswort von Routern ändern oder die nicht wissen, was eine Firewall ist, die Daten unbekümmert im Netz in Clouds verteilen? Und das trifft ja nicht nur auf Privatleute zu, sondern auch auf Behörden oder Unternehmen, ne?
Ja, das ist natürlich ein großes Problem, aber ich denke, das sind auch Probleme, die wir lösen können. Gerade bei Passwörtern, da bewegt sich einiges jetzt in Richtung Two-Factor-Authentication, wo man zum Beispiel dann mit dem Handy als zweiten Faktor sich anmelden muss. Das sind Sachen, die machen das Ganze deutlich sicherer. Und da gibt es ja tatsächlich auch einen Fortschritt, dass die Hersteller oder die Webseiten sagen, das ist verpflichtend, dass man diesen zweiten Faktor einrichtet.
Das heißt, da siehst du auch so ein Stück weit die Hersteller in der Pflicht, also so ein bisschen wie beim Auto, da steige ich ein und bin sicher, weil ich weiß, wie ich es bediene, ohne aber einen Motor verstehen oder reparieren zu können, sowas in der Richtung. Also die Produkte müssen vielleicht dann, mit denen wir arbeiten, so sicher sein, dass ich nichts falsch bedienen kann oder mich selber gefährden kann?
Am Ende möchte ich ja eigentlich, dass die Software, die ich auf meinem System habe, mich davor beschützt, dass ich was falsch mache. Also quasi die Software soll mich vor Unfällen beschützen, wenn mir ein Unfall passiert, dass dann möglichst wenig passiert. Und das ist eben auch ähnlich wie in der Automobilindustrie in den 50er, 60er Jahren. Da gab es noch keine Anschnallgurte, keine Airbags, kein ABS. Und die Anzahl der Verkehrstoten ist dramatisch angestiegen in den Jahren. Mhm. Und weil man immer nur drauf geschaut hat, dass die Autos schneller werden und schön ausschauen und die Sicherheit stand nicht im Vordergrund. Und das hat sich dann aber rapide geändert und es wurde dann auch gesetzlich verankert, dass Anschnallgurte Pflicht werden, dass Airbags Pflicht werden. Mittlerweile gibt es so viele Sicherheitsmechanismen im Auto, auch die ganzen Entwicklungen rund um die Knautschzone. Das sind ja alles Sachen, die die Fortbewegung im Auto deutlich sicherer machen. Und das ist etwas, was wir in der Informatik natürlich weitgehend noch gar nicht haben. Dieses Bewusstsein, dass wir uns darum kümmern müssen, dass dem Nutzer keine Unfälle passieren.
Hm. Ich würde nochmal gerne zurückkommen zu dem Bild, was du eben gezeichnet hast mit den Botnetzen aus IoT-Geräten. Also IoT, Internet of Things, also Internet der Dinge, sowas wie, weiß ich nicht, angefangen vom Lichtschalter bis zum Toaster, also Smart Home-Geräte, alles Mögliche. Es ist ja in allem Möglichen mittlerweile auch Netz drin, es sind Chips drin und du hast eben das Szenario gezeichnet, dass man die möglicherweise entführen könnte, viele, viele, viele von denen. Und wenn man die entführt und einfach nur gleichzeitig einschaltet, dann könnte das schon ein Stromnetz ausnocken. Solche oder ähnliche Szenarien. Für wie realistisch hältst du das? Also auch die Politik spricht ja auch immer mal wieder von diesem Wort Cyberwar, Cyberwar-Bedrohungen. Also dass sich mal jemand in ein Atomkraftwerk reinhackt oder, weiß ich nicht, das Netzwerk einer Flugsicherung hackt oder sowas. Ist das was, wo wir uns drauf tatsächlich vorbereiten sollen? Sind wir auf sowas vorbereitet?
Ja, wenn es gerade um die Infrastruktur geht, kritische Infrastruktur, dass sich da jemand reinhackt, das sind natürlich dann sehr komplexe Angriffe, wo ich nicht davon ausgehe, dass die in der Zukunft einfacher werden, als sie es derzeit sind. Bei den anderen Angriffen, eben über das Internet der Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Anzahl von Smart Toastern kontrolliere und die alle parallel anschalte, das ist natürlich nichts, was man generisch absichern kann. Ich kann nicht verhindern, dass alle Nutzer gleichzeitig Strom anschalten. Das ist ja auch ein Effekt, den kennt man ja auch von der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn die Pause ist und alle auf Toilette gehen und der Wasserdruck ist nicht mehr da in manchen Städten. Das kann man sich ganz ähnlich vorstellen hier mit dem Strom. Wenn alle den Toaster gleichzeitig anschalten würden, dann würde es ein Problem geben. Und wenn wir das über ein Botnetz dann machen können, also ohne dass Menschen da jetzt aktiv den Toaster anschalten wollen, dann ist das natürlich gefährlich, weil das betrifft dann auch kritische Infrastruktur. Aber man kann es nicht so absichern, wie man jetzt zum Beispiel einen Atomreaktor absichern würde.
Hm. Haben die Hersteller ihre Produkte noch im Griff? Also jetzt egal, ob Software oder Hardware ist?
Ja, es gibt ja das Moore's Law, dass die Rechenkapazität sich immer, also dass die exponentiell ansteigt im Laufe der Zeit. Und da ist natürlich dann das Problem, der Wissenszuwachs von einem Menschen, der versucht, die Sachen zu verstehen, der ist eher linear. Das heißt, die Frage ist, ob wir überhaupt eine Chance haben, mit der Komplexität, mit dem Komplexitätszuwachs, den wir da haben, ob wir da überhaupt eine Chance haben, da mitzuhalten. Und das wirft natürlich dann die Frage auf, ob wir in der Informatik und auch in der Chip-Entwicklung insbesondere, ob wir da nicht umdenken müssen und die Sachen so entwerfen müssen, dass sie von Anfang an sicher sind, sodass wir später nicht mehr versuchen müssen zu verstehen, ob sie sicher sind, sondern uns darauf verlassen können, weil es garantiert ist, dass sie sicher sind. Das heißt, wir müssen da den gesamten Entwicklungsprozess wahrscheinlich umkrempeln, einfach weil uns sonst die Komplexität so überholt, dass wir das nicht mehr einholen können.
Sagt Daniel Gruß, er ist Forscher an der TU Graz und hat die vielleicht größte Sicherheitslücke entdeckt, die bisher entdeckt worden ist. Und er war mein Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag.